Herzlich willkommen, Frau Mörsdorf. Beginnen wir gleich mit dem Interview. Was haben Sie studiert bzw. welchen Beruf haben Sie gelernt?
Also, ich habe, wie ihr, habe ich mein Abitur am Deutsch-Französischen Gymnasium gemacht, 1986. Danach habe ich ein Jahr Recht an der Universität in Saarbrücken studiert. Und dann bin ich zum DFHI, das ist das Deutsch-Französische Hochschulinstitut, gewechselt, nachdem ich in Metz ein DUT vorbereitet hatte. Und habe also in Saarbrücken und in Metz studiert und bin in Deutschland Diplom-Betriebswirtin. Und in Frankreich habe ich eine Maîtrise d'économie d'entreprise et de gestion.
Und was genau hat dann das Interesse an diesem Beruf bei Ihnen geweckt?
Also, für mich war ausschlaggebend, dass ich im grenzüberschreitenden Bereich weiterhin tätig sein wollte. Ich wollte mit Deutschland und Frankreich zu tun haben und das hat sich für mich voll erfüllt, indem ich beim TÜV Nord im Grunde genommen für die Gründung auch der französischen Tochtergesellschaft, also habe ich mitgewirkt und bin jetzt auch Leiterin geworden und bin unter anderem auch für die grenzüberschreitenden Projekte beim TÜV zuständig.
Um auf die von Ihnen angesprochene Gründung zurückzukommen, war das für Sie ein schwerer Schritt?
Inwiefern ein schwerer Schritt?
Ob Sie das viel Mut, Überwindung gekostet hat, diese Selbstständigkeit jetzt anzunehmen?
Ich bin, dann ist das falsch rübergekommen, ich bin nicht selbstständig. Die Tochtergesellschaft hier gehört quasi dem TÜV Nord in Saarbrücken, in Völklingen. Und ich bin zuständig für die Tochtergesellschaft hier in Frankreich. Also ich bin nicht selbstständig.
Sie haben ja gesagt, dass Sie ein L-Abitur gemacht haben, also im Sprachenzweig des DFG, und ja auch sprachlich sehr orientiert waren. Wie sind Sie dann drauf gekommen, in die Wirtschaft zu gehen? Ich meine, klar, es ist grenzübergreifend, aber wie kommt man damit zum Abitur darauf und war das für Sie besonders schwierig deswegen?
Nein, war eigentlich nicht schwierig, weil ich, sage ich mal, bis zur Seconde, ich habe eine Seconde C gemacht, das würde jetzt heutzutage eine S entsprechen. Und ich hatte schon gute mathematische Voraussetzungen, nur das hat nicht gereicht für das Abitur damals und dann bin ich zu L, aber ich wollte diese Kombination mit den Sprachen und dem Wirtschaftszweig wollte ich beibehalten und deshalb bin ich diesem Studienweg gegangen.
Kommen wir nur zu Fragen, die Ihre Firma eher betreffen, also als Ihre Person. Was machen denn die Besonderheiten Ihrer grenzüberschreitenden Arbeit aus?
Gut. Wir sind ja im Bereich Aus- und Weiterbildung tätig, das sind unsere Kernkompetenzen und wir sind hier im grenzüberschreitenden Bereich so platziert, dass wir eigentlich Kooperation mit den französischen Partnern hier Bildungsunternehmen auch gesucht haben und das ist eigentlich unser Merkmal, unsere Stärke, dass wir von beiden Seiten halt auch sagen können, wie funktioniert die Aus- und Weiterbildung eigentlich. Da sind wir eigentlich auch in dem Bereich recht gut platziert.
Wie viele Mitarbeiter hat denn Ihr Tochterunternehmen?
Also, unsere Tochtergesellschaft hat eine Mitarbeiterin, die haben Sie vorhin gesehen, das ist Madame Firtion. Ja, die macht Beratung, Firmenberatung für die Firmen hier in Lothringen. Beim TÜV Nord haben wir natürlich hier 7 Kilometer weit 110 Mitarbeiter, auf die wir natürlich auch sporadisch zugreifen können. Ne?
Also ich hätte dann eine Frage zu der finanziellen Situation. Steigt denn Ihr Umsatz im Vergleich zu den vorherigen Jahren, besonders jetzt in Bezug auf die Finanzkrise, die ja andere Unternehmen sehr beeinflusst hat?
Also wir haben natürlich 2009 haben wir gegründet und seit 2009, wir sind jetzt 3 Jahre dabei, haben wir natürlich den Umsatz gesteigert. Wir haben neue Kunden in der Erstausbildung gewinnen können und sind durchaus zufrieden mit der Entwicklung, die wir zurzeit haben. Wir haben ja personell auch eine Mitarbeiterin, so wir haben ein Büro hier, wir haben keine Werkstatt, das bilden wir alles in Deutschland ab, sodass das schon gut für uns aussieht, sage ich mal.
Jetzt ist es ja so, dass die FSL-Formation sich auf spezielle Berufe spezialisiert hat. Nach welchen Kriterien wurden diese denn ausgewählt? Nach lokalen Bedürfnissen oder nach Kompetenzen Ihrerseits?
Wir haben natürlich beides berücksichtigt. Was wir natürlich hier dem Markt anbieten konnten, das waren natürlich die Kernkompetenzen vom TÜV Nord, sage ich mal, in den Ausbildungsberufen, wo wir seit Jahren tätig sind. Und natürlich haben wir hier ganz klar Firmen und Zielgruppen angesprochen, die darauf reagieren. Ne?
Wie teilen Sie Ihre Aufgaben mit Laetitia Firtion und könnten Sie uns vielleicht Ihre tägliche Arbeit beschreiben?
viel. Gut, also Madame Firtion ist hier grundsätzlich nur für die Formation Sarlor zuständig. Sie hat auch klare, sage ich mal, Semestervorgaben. Also alle 6 Monate machen wir so einen Plan, was sie zu machen hat. Zum Beispiel hat sie im Januar, war ganz klar, dass sie ein Mailing aufsetzen sollte. Sie sollte ganz spezifisch die Firmen ansprechen, die im CNC-Bereich tätig sind. Wir machen jetzt im April nochmal ein Mailing, wo wir die Firmen ansprechen, die im Schweißerbereich tätig sind. Also sie hat ganz klare Vorgaben und weiß auch genau, was sie da zu machen hat. Sie geht auch in Kaltakquise, sie muss auch die Firmen hier besuchen. Und das ist eigentlich ihr Part. Mein Part ist dann eher, dass ich mich um die grenzüberschreitenden Projekte kümmere. Das heißt, ich besuche Bildungsunternehmen hier in Lothringen. Ich gucke, wie wir neue Projekte aufbauen können. Das ist eigentlich mein größter Part. Und da sind wir auch recht gut unterwegs. Wir haben gute Partnerschaften mit dem Greta, mit der CCI 54. Wir arbeiten mit dem Bisschen Lokal, also wir haben ziemlich gute Partner und jetzt neuerdings auch ein großer Bildungsunternehmen hier in Lothringen, Aforest, mit dem wir auch an einem größeren grenzüberschreitenden Projekt tätig sind. Ja.
Sie haben eben den Begriff Kaltakquise gebraucht. Können Sie kurz erklären, was das ist, bitte?
Ja. Also Kaltakquise ist eigentlich, da fährt Madame Firtion, nimmt sich für einen Tag zum Beispiel ein Gebiet vor, sagt so, sie fährt jetzt nach Volquemont und wird da einfach die Firmen aufsuchen, die da zum Beispiel in einem Industriegebiet sind. Das heißt, das kann man in Französisch mit Porte-à-Porte vielleicht übersetzen, also es ist schon recht schwierig, weil man muss dann in die Firma rein, man muss sich vorstellen, man muss Unterlagen hinterlassen. Es ist keine, wie man sagt, Warmakquise, wo schon mal ein Erstkontakt erfolgt ist. Das ist einfach, man muss los, man muss ja den Mut haben, die Tür zu öffnen und entsprechend dann auch, wenn es erfolgreich ist, natürlich auch einen Termin zu platzieren.
Für wie weit entwickelt halten Sie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Führungspositionen?
Also das halte ich definitiv für noch sehr schlecht entwickelt, weil es gibt durchaus extrem fähige Frauen, muss ich sagen, die leider immer noch nicht in den Positionen sind, wo sie sein sollten. Also da ist noch viel Nachholbedarf. Ich weiß jetzt, ich kenne mich nicht genügend aus, um Zahlen zu nennen oder zu sagen, wie es gegenüber von Frankreich aussieht, aber ich finde, dass in Deutschland zumindest das also gestärkt und vorangetrieben werden sollte.
Also erübrigt sich auch die Frage, was Sie von der eventuell geplanten Frauenquote halten, die einen Anteil von 30% in Führungspositionen vorschreibt?
Ja, also ich würde das auch nicht unbedingt vorgeben. Ich finde, da sind durchaus viele Frauen, die man in diesen Positionen entwickeln könnte. Und ich würde das nicht an der Quote festmachen, unbedingt. Ja.
Also Sie selbst als Frau, als voll berufstätige Frau, inwiefern halten Sie es für möglich, Familie und Karriere zu verbinden und beides zu managen? Und wie würden Sie das machen?
Ja, also wir können auch sagen, wie mache ich es, weil ich habe 3 Kinder. Ich habe immer gearbeitet, ich habe keine Unterbrechung gehabt. Es ist einfach die Frage der Organisation. Man muss hinten dran ein gutes, funktionierendes Management, sage ich mal, für die Kinder haben. Wenn natürlich im kleinen Alter sind die anfälliger, das ist klar für alles Mögliche an Krankheiten, aber wenn die heranwachsen, wird das viel einfacher. Es ist auch am DFG waren auch meine Kinder und das ist natürlich, wie die Nachmittagsbetreuung angeboten wurde, war das natürlich für mich sehr hilfreich, weil früher musste ich halt eine Dame bezahlen und das ist natürlich ein Vorteil für, und das ist auch, wenn das gut organisiert ist, wenn der Staat auch mithilft, was ja in Frankreich auch der Fall ist, dann läuft das reibungsloser, sagen wir mal, und ist einfacher für eine Frau zu machen, ja.
Also Sie greifen dann hauptsächlich auf staatliche Institutionen zurück, also versuchen das?
Ja, das versuche ich, das ist, ja.
Mhm. Kommen wir nun mal wieder zu Ihren täglichen Arbeiten in Ihrer Firma zurück. Wie viel verlangen Sie denn von Ihren Kunden und wie lange sind die Wartezeiten und wie sieht der Ablauf bei der Vermittlung aus?
Wie viel verlange ich von meinen Kunden? Was verlange ich von meinen Kunden?
Also muss man, wenn man bei Ihnen sich um eine Fortbildung bewirbt, eine Gebühr zahlen? Also, oder wie sieht das finanziell aus?
Also wenn man bei uns in der Tat Weiterbildung einkaufen möchte, in Anführungsstrichen, dann muss man es entweder selbst finanzieren oder es kommt ganz drauf an den Status der Leute. Wenn die natürlich arbeitssuchend sind, haben die staatliche Hilfen. Es kommt ganz drauf an, wenn die Firmen uns ansprechen für Mitarbeiter, dann zahlt natürlich die Firma. Das ist ganz unterschiedlich. Ja.
Und wieso ist Ihrer Meinung nach der deutsche Arbeitsmarkt so lukrativ im Vergleich zum Ausland, also insgesamt gesehen?
Also Sie wollen damit sagen, warum so viele Leute sich hier im Grenzgebiet auch für Arbeit in Deutschland interessieren. Also ich denke mal, das ist auch ein Gehaltsniveau, ganz klar. Es ist auch für Lothringer insofern auch sehr interessant, wenn sie ihren Wohnsitz hier in Frankreich haben, durch die Besteuerung, muss man auch ganz klar sehen. Wenn die in Deutschland ihren Lohn beziehen und hier Steuern in Frankreich zahlen, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn sie direkt in Deutschland ihre Lohnsteuer zahlen müssen, und die Gehälter und sind natürlich noch attraktiver, und die Industriezweige sind natürlich ganz anders als hier. Wir haben große Firmen im Saarland, und das zieht natürlich die Leute entsprechend an.
Wie denken Sie, könnte man den voranschreitenden Fachkräftemangel in der Region beheben?
Also ich denke ganz klar, man könnte viele Barrieren einfach, die aus administrativer Sicht könnte man einfach erleichtern, und man könnte diese Hürden viel niedriger setzen, dass es auch möglich ist, Leute weiterzubilden oder für Arbeitsplätze in Deutschland zu entwickeln, ohne dass es Schwierigkeiten bei Finanzierung zum Beispiel gibt. Es gibt zum Beispiel die Problematik, dass Arbeitssuchende, Franzosen oder Lothringer, die durchaus für Jobs in Frage kommen könnten in Deutschland, manchmal gar keine Finanzierungsmöglichkeiten haben, weil es gesagt wird hier von den Franzosen, der Job befindet sich in Deutschland, wir finanzieren das nicht. Und das finde ich sehr schade. Das gilt auch in der anderen Richtung natürlich. Die Deutschen haben die gleiche Reaktion, und deshalb müsste das, man spricht viel von Grenzüberschreiten oder Deutsch-Französisch, aber da sind wir noch ein bisschen weit entfernt.
Dass man quasi die ganze Region vom Saarland bis Metz, sag ich mal, als grenzüberschreitende Region wahrnimmt und nicht nur halt, dass die auf ihren eigenen Teil beruhen.
Also ich würde schon sagen, dass Metz, wir stellen das immer fest, dass leider die grenzüberschreitende Region nicht bis Metz geht. Das ist leider so. Also wir stellen fest, dass Saint-Avold, dass da schon fast die Grenze ist. Es ist auch eine sprachliche Barriere. In Metz ist Deutsch schon was sehr Exotisches, sage ich mal, für viele, und das ist sehr schade, aber wir haben hier durchaus auch Saargemünd, wenn man hinter Saargemünd schaut, Bitsch, haben die natürlich einen Dialekt, Bitscher Land oder wie die reden, aber trotzdem haben die Möglichkeit, sich anzupassen und Deutsch schnell zu erlernen.
Wo sehen Sie denn dann die Stärken des Saarlands und Lothringens als grenzüberschreitende Region, also als zusammengefasste Region, wie Sie sie gerade beschrieben haben?
Also ich sehe durchaus da Stärken und Synergieeffekte. Wie gesagt, das Saarland braucht Fachkräfte. Es gibt einen sehr starken Fachkräftemangel. Geschweige denn Ingenieure etc. werden nicht mehr in genügenden Menge gefunden. Und ich finde, da ist durchaus die Möglichkeit für das Saarland, einfach auf die Grenzregion zuzugreifen und das Ganze einfach schmackhaft zu machen.
Ist die Fachkompetenz in Lothringen, die gerade im Saarland für die Industrie, wie zum Beispiel bei ZF gebraucht wird, vorhanden? Gibt es da Ausbildungen oder ausgebildetes Fachpersonal, was man direkt übernehmen könnte?
Also direkt vielleicht nicht, aber man könnte durchaus ein paar Hilfestellungen die Leute so fit machen, dass die da durchaus gute Chancen hätten, eingestellt zu werden. Also es fehlt manchmal wenig, und nur dann muss man, wie gesagt, was ich vorhin auch gesagt habe, das Ganze auflockern, damit das einfacher erfolgen kann.
Also bei einer Einstellung von einem französischen Mitarbeiter in einem deutschen Unternehmen gibt es dann auch oft sprachliche Schwierigkeiten, also dass die Sprache mit als Kompetenz gewertet wird. Wenn man kein Deutsch kann, kann man nicht in ein deutsches Unternehmen, oder wird das nicht so gesehen?
Es wird schon ein Minimum an Sprachkenntnissen verlangt, das ist ganz klar. Aber ich sehe durchaus, es kommt immer darauf an, in welchem Bereich die Leute eingesetzt werden. Wenn wir von Produktionsmitarbeitern sprechen, die an CNC-Maschinen später arbeiten werden, dann brauchen die durchaus nicht so, Sprachkompetenzen wie ein Ingenieur, der natürlich ein Team führen muss und der entsprechend sich artikulieren muss. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, was Sie sagen, ist korrekt. Es gibt diese Sprachschwierigkeiten, aber die sind bei einigen durchaus förderbar, sage ich mal.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Interview, dafür, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns diese Fragen zu beantworten, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Für Sie auch. Ja. Okay.